Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wann kapiert eigentlich die Politik, dass eben KI, das Internet, dass Digitalisierung einfach im Augenblick um Lichtjahre wichtiger sind als die Frage, ob man Hartz IV jetzt aufgeben soll, ob man ein halbes Jahr länger oder kürzer arbeiten soll. Also das ist gut bei einem solchen Digitalgipfel, da wird das Bewusstsein fokussiert. Aber ich habe den Eindruck, die Politik hat es noch immer nicht kapiert, denn sie führt andere Diskussionen.
Das fragte Sigmund Gottlieb, ehemaliger Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, am ersten Tag des Digitalgipfels der Bundesregierung, der am Montag und Dienstag dieser Woche in Nürnberg stattfand. Wie haben denn die angereisten Mitglieder der Regierung dem Herrn Gottlieb geantwortet, Peter Welchering?
Ausweichend haben die reagiert und geantwortet und teilweise haben sie auch mit etwas Medienschelte geantwortet, denn die Medien, so wurde argumentiert, die würden halt die Themen der Diskussion vorgeben. Und die Bundesregierung, die habe doch eine ganz tolle KI-Strategie mitgebracht. Ja, und Christian Hirte, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, der lobte denn auch noch ein bisschen?
Dass wir hier bei dem Digitalgipfel sehen, dass wir in Deutschland, anders als manchmal der öffentliche Eindruck ist, eigentlich an der Spitze des Fortschritts stehen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Punkte, da sind wir in der Gefahr, dass andere uns den Rang ablaufen. Aber momentan sind wir noch in der absoluten Spitze.
Absolute Spitze, sagt er. Das beherrschende Gipfelthema war ja diesmal die KI-Strategie der Bundesregierung. Die allerdings ist ja schon vor ein paar Wochen verabschiedet und dann auch erheblich diskutiert worden. Hatte der Digitalgipfel da eigentlich noch Neuigkeiten, großen Nachrichtenwert zu bieten?
Zumindest in Sachen künstlicher Intelligenz nicht. Da wurden die Debatten der vergangenen Wochen noch einmal wiederholt. Aber Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat noch eine Überraschung rausgeholt. Mit minimaler Vorlaufzeit von nämlich nur einer Stunde hatte das Bundesinnenministerium für den späten Nachmittag am Montag zu einem Pressegespräch mit Seehofer eingeladen. Da kamen dann natürlich nur auch eine Handvoll Journalisten, weil die Einladung ja wurde so quasi persönlich im Pressezentrum ausgegeben. Aber das hatte den Vorteil, es gab viel Zeit für Fragen an Seehofer und für Diskussionen mit Seehofer. Und der Innenminister, der spulte dann so das übliche Programm ab, der stellte vor, was er abends auf einer Keynote so sagen wollte. Und dann machte er noch ein paar Anmerkungen zur nächsten Stufe des IT-Sicherheitsgesetzes. Und da wird ja gerade im Ministerium kräftig an den Vorlagen für den Gesetzestext gefeilt. Und auf die Frage des Deutschlandfunkreporters, warum trotz aller Expertenmahnungen noch immer keine Meldepflicht für Sicherheitslücken im IT-Sicherheitsgesetz vorgesehen sei, da stellte Seehofer dann ein paar Nachfragen, warum denn so eine Meldepflicht für Sicherheitslücken überhaupt sinnvoll sein könne. Ja, und im Laufe dieser Diskussion, da wurden dann die anwesenden Ministerialbeamten hochgradig nervös und argumentierten mit Sicherheitsbedenken gegen eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Am Ende der Diskussion jedenfalls verblüffte Seehofer die Anwesenden dann etwas, denn er wandte sich da an seinen Stabschef und weil der sich ein wenig vom Mikrofon abwandte, ist die Tonqualität auch nicht so ganz toll, aber es ist zu verstehen, also Seehofers Ansage in Sachen Meldepflicht für Sicherheitslücken im IT-Sicherheitsgesetz, die lautet so.
Aber das nehmen wir mit. Wir kriegen jetzt jede Woche die Frage, wo ist die Meldepflicht? Aber das klingt jetzt ein bisschen spaßig. Wenn man so eine Pflicht in ein Gesetz schreibt, dann muss es auch die Wirkung entfalten, die man sich davon verspricht. In der Politik ist es immer schlecht, wenn Sie Schaufenstergeschichten machen. Wenn Sie nur etwas machen, damit Sie sagen können, wir haben es gemacht, ohne dass Sie in der Praxis eine positive Wirkung entfalten. So würde ich das jetzt mal abwägen. Aber ich frage jetzt jede Woche, wo ist die Meldepflicht?
Ja, das könnte ein Paradigmenwechsel sein. Folgt denn aus dieser Seehofer-Ansage in Sachen Meldepflicht auch was hinsichtlich des IT-Sicherheitsgesetzes oder war das eher mal so in den Raum? Ja, mit wenigen Journalisten gesprochen, die das dann eh rasch wieder vergessen.
Da kann man sich bei Seehofer ja nie so sicher sein, wie konsequent er etwas verfolgt. Der gilt ja als eher sprunghaft. Aber er hat offensichtlich zwei Sachen verstanden auf dem Digitalgipfel. Das zeigen auch seine Äußerungen am Montagabend in einer Podiumsdiskussion. Seehofer hat offenbar begriffen, dass bisher Sicherheitslücken offen gehalten werden, weil Nachrichtendienste und Militärs eben diese Sicherheitslücken für ihre Ausspähprogramme und für ihre digitalen Waffen brauchen. Und Seehofer war in dieser Diskussion klar, dass man da abwägen muss zwischen dem Bedürfnis der Nachrichtendienste und Militärs nach Sicherheitslücken einerseits und der großen Gefahr, die davon ausgeht, wenn Sicherheitslücken eben nicht geschlossen werden, auf der anderen Seite. Und dann hat WannaCry den Minister ganz offensichtlich auch tief beeindruckt, das ist der eine Punkt. Ja, und der andere Punkt, der besteht ja eigentlich in einer Trivialität des Politikbetriebes. Die Meldepflicht für Sicherheitslücken, die ist ja bisher am Einspruch der Nachrichtendienste und Militärs gescheitert. Und dieser Einspruch, der ist von allen drei Parteien der Großen Koalition mitgetragen worden. Das politische Potenzial und der Aufmerksamkeitseffekt, der sich jetzt ergibt, wenn der Bundesinnenminister jetzt hier sozusagen wieder den GroKo-Stachel lückt, dieses Potenzial, das hat Seehofer offensichtlich erkannt. Und das dürfte zumindest zu einer Diskussion innerhalb des Kabinetts führen. Ob Seehofer sich dann von den nachrichtendienstlichen Bedenkenträgern gegen eine Meldepflicht für Sicherheitslücken und von den Bedenken einiger Sicherheitspolitiker in CDU und SPD einfangen lässt, das wird dann natürlich noch spannend zu beobachten sein. Aber insgesamt ist auf diesem Digitalgipfel der sogenannte Dual Use von Informationstechnik natürlich auch von künstlicher Intelligenz ziemlich intensiv diskutiert worden. Und so merkte beispielsweise auch Professor Julia Nieder-Rümelin von der Ludwig-Maximilians-Universität in München das an.
Die digitalen Technologien haben gewaltige Potenziale. Sie haben natürlich auch gewaltige Potenziale, die zerstörerisch wirken können. Zum Beispiel gehört die Trennung von privat und öffentlich zu den kulturellen Bedingungen der Demokratie. Wenn sich das wirklich auflösen würde mit möglichen Kontrollmechanismen, die Citizen Score in China schon mal vorexerziert, wäre das eine Katastrophe für die weitere demokratische Entwicklung in den demokratischen Ländern?
Peter, mit dem Thema Social Scoring, bei dem ja die Bürger Chinas für Wohlverhalten mit Punkten belohnt und für Verhalten, das der Regierung missfällt, eher mit Punktabzug bestraft werden, sind wir ja bei einem ganz zentralen Thema, nämlich was mit den Daten der Bürger überhaupt passiert. Wie werden die zum Beispiel für Scoring-Systeme, also zur Bewertung und teilweise Überwachung der Bürger eingesetzt? Welche ethischen Grenzen ergeben sich da auch für den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz? Wie ist das alles auf dem Digitalgipfel diskutiert worden?
Ja, gerade diese beiden Fragen, die sind in vielen Diskussionen auf dem zweitägigen Gipfel immer wieder sozusagen ineinander geflossen. Klar geworden ist dabei auch, dass die KI-Strategie der Bundesregierung sehr stark unter dem Eindruck dessen formuliert worden ist, was Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem China-Besuch eben in Sachen maschinellem Lernen erlebt hat. Und das grundlegende Problem dabei, das hat Professor Dietmar Hahoff, Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb, so auf den Punkt gebracht.
AI ist zum Beispiel für mich auch angelernte Intelligenz, weil es ja manchmal mit dem künstlichen Denken noch nicht so ganz hapert. Meine Kollegen in Toronto nennen Algorithmen aus dem KI-Bereich, Machine Learning-Bereich inzwischen Prediction Machines, weil sie einfach sagen, das sind Klassifikationsalgorithmen und nicht viel mehr. Ich sehe auch als jemand, der lange Zeit Ökonometrie und Statistik unterrichtet hat, mit großer Sorge, dass meine Doktoranden jetzt bei jedem Schätzer, die gibt es seit 40 Jahren, von KI reden wollen und ich versuche ihnen das wieder auszureden. Also wir sollten vielleicht die Füße so ein bisschen auf dem Boden behalten, wenn wir über KI reden.
Die spannende Frage ist dann ja, sind denn die Politiker auf dem Digitalgipfel auf dem Boden geblieben, als es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz ging?
Dummerweise nein, in der Mehrzahl muss man sagen. Es gab zwar vermeintlich bodenständige Äußerungen, wie etwa von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat sich nämlich gewünscht, dass ein Service-Roboter ihm im Alter das Bier aus dem Keller holt. Dann gab es noch so eine kleine Diskussion über die Biermarke. Aber es gab eben auch völlig überzogene Erwartungen in Sachen KI und immer wieder wurde von künstlicher Intelligenz gesprochen, die unseren künftigen Wohlstand absichern soll. Und da war dann gar nicht so ganz klar, was eigentlich damit gemeint ist. Das kritisieren übrigens auch Wirtschaftsvertreter. Der Wirtschaftsminister und seine Staatssekretäre, die malten zum Beispiel so eine Zukunftsvision an die Wand von der künstlichen Intelligenz im autonomen Haus. Und diese KI im autonomen Haus, die soll den Bewohnern jeden Wunsch erfüllen, bevor sie ihn auch nur äußern. Und das sei international doch ein Milliarden- bis Billionenmarkt mit unglaublichen Zuwachsraten. Darauf erwiderte beispielsweise Sébastien Chomiol vom Watson-Industrielabor der IBM.
Künstliche Intelligenz kennt keinen Kontext. Das heißt, wenn Sie Daten analysieren, müssen Sie immer die künstliche Intelligenz sagen, in welchem Datenkontext haben wir das jetzt getan? Warum? Weil ansonsten kann kein KI lernen. Ja, wenn er nicht weiß, wo der Bezug ist, wird auch kein KI lernen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man auch immer das Thema Expertise betrachtet. Und die Expertise kommt von wo? Die kommt von den Menschen, die auch selber wissen, ja, was möchte ich denn an Kapazität in meinem System sehen? Und diese müssen wir uns immer wieder beiführen. Warum? Weil wir damit einfach unsere KI spezifischer machen können und weiter trainieren können.
Solche Bedenken der Industrievertreter, werden die denn zu einer Änderung oder Anpassung der KI-Strategie der Bundesregierung führen?
Das ist schwierig zu beurteilen, denn es gibt ja nicht nur Fachleute aus der Industrie, die darauf hinweisen, lasst uns jetzt erstmal die Methoden künstlicher Intelligenz genau definieren, bevor wir sie einsetzen. Und lasst uns auch die Trainingsdaten genau angucken. Es gibt eben auch Industrievertreter, die die Euphorie, die da so in Sachen künstlicher Intelligenz verbreitet wird und eben nicht nur regierungsamtlich, dass die diese Euphorie eben auch ein Stück weit nutzen wollen. Und zwar vor allen Dingen, um hinderliche Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung zu kippen. Klaus Büttner von BMW beispielsweise, der will bestimmte Einschränkungen, die die Datenschutzgrundverordnung bei Videoaufzeichnungen im öffentlichen Raum, auch im Straßenverkehr macht, gekippt haben. Und er argumentiert so.
Ein wichtiges Anliegen nochmal, weil wir eine sehr intensive Diskussion derzeit haben und das geht auch bis in die Diskussion mit der Bundesregierung. Um solche Algorithmen zu trainieren, muss man auf Rohdaten arbeiten. Wenn Sie Bilder und Videos mit schwarzen Balken versehen oder verpixeln, dann lernt auch genau der Algorithmus das, dass Fußgänger immer ein schwarzes Brett vorm Kopf haben und damit natürlich nicht im Straßenverkehr erkennbar werden. Das heißt, wir müssen hier mit Rohdaten arbeiten. Firmen wie BMW, aber auch andere haben keinerlei Interesse, natürlich persönliche Daten über diese Menschen, die als Passanten auf der Straße laufen, im Grunde zu sammeln. Es geht nur darum, den Algorithmus zu trainieren und auf Verhaltensweisen aufmerksam zu machen. Da brauchen wir sichere Rahmenbedingungen, in denen wir agieren können.
Jo, klingt danach, als gäbe es erhebliche Probleme, robuste Rohdaten zu bekommen, um damit dann selbstfahrende Autos zu trainieren.
Ja, das ist auf dem Digitalgipfel tatsächlich ein bisschen stark dramatisiert worden. Ein selbstfahrendes Auto kann natürlich mit unverpixelten Rohdaten arbeiten. Da hat auch die Datenschutzgrundverordnung gar nichts dagegen. Aber die müssen von den Sensoren des Autos selbst geliefert werden. Die Automobilhersteller, die würden gern mit fertig konfektionierten Trainingsdatensätzen aus dem Straßenverkehr arbeiten. Das wäre dann Videomaterial, das tatsächlich im freien Handel verfügbar ist. Und für solches Material sieht eben die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich andere Regeln vor, als für die direkte Verarbeitung von Video- oder Sensordaten durch das selbstfahrende Auto. Für diese direkte Verarbeitung spricht übrigens noch ein weiterer Grund. Die Entwickler, die können direkt nachvollziehen, wie und was das selbstfahrende Auto anhand der aufgenommenen Sensordaten lernt. Das ist allerdings natürlich teurer, als mit fertig konfektionierten Trainingsdatensätzen zu arbeiten, das muss man auch sehen. Aber es ist auch sicherer. Vorausgesetzt, es werden Kontrollsysteme angesetzt und wie die arbeiten, das beschreibt Professor Philipp Slusalek, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, so.
Vor allem können wir damit auch KI-Systeme validieren. Wir können sozusagen gucken, was würde das KI-System in bestimmten Situationen machen und können das abgleichen, ob das dem entspricht, was wir gerne haben. Und damit auch sowas wie Vertrauen in KI entwickeln. Weil im Moment ist das ein großes Manko noch in der KI, dass wir diese Validierung noch nicht breit implementieren.
Das aber, Peter, hört sich nach durchaus intensiver Diskussion an, die da auf dem Digitalgipfel zwischen Wissenschaftlern, Wirtschaftsvertretern und der Politik geführt wurde.
Ja, tatsächlich sind die Wissenschaftler auf dem diesjährigen Digitalgipfel stärker als früher zu Wort gekommen. Zu einem richtigen Dialog allerdings zwischen Wissenschaft und Politik kam es dann allerdings doch eher selten. Und das wurde auch kritisiert, zum Beispiel von der Opposition im Deutschen Bundestag, in dem Fall von Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke.
Es gibt einen sehr ausgeprägten Dialog mit der Wirtschaft. Das sieht man auch hier. Das ist ein Spitzengipfel zwischen den Spitzen der Politik und den Spitzen der Wirtschaft. Es gibt hier aber auch punktuell schon Wissenschaft, die Sachen sagen dürfen. Wen ich aber fast komplett vermisse auf diesem Gipfel, ist die Zivilgesellschaft. Wie kann ich etwas am Gemeinwohl orientieren, wenn ich diejenigen, die das Gemeinwohl nutzen wollen für sich, nämlich die normalen Menschen, überhaupt nicht einbeziehe?
Also deutliche Kritik auch daran, dass nicht einmal die Verbraucherschützer ein Forum auf diesem Digitalgipfel bekommen haben. Übrigens auch einige Wissenschaftler, die würden es durchaus begrüßen, wenn zivilgesellschaftliche Gruppen stärker einbezogen würden. Das sei auch deshalb wichtig, um zu einer europäischen Digitalisierungsstrategie zu kommen. In der Forschung, da klappe das ja mit der europäischen Vernetzung ganz gut, vor allen Dingen KI-Projekte. Die seien in der Regel ja immer gesamteuropäische Projekte. Aber wenn es dann eben an die Umsetzung gehe, da würde sich das Ganze dann oftmals in nationale Pilotprojekte aufteilen und die damit verbundene Durchschlagskraft, die sei natürlich viel geringer. Und deshalb ist übrigens auch die Forderung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach europäischer Vernetzung in der Wirtschaft begrüßt worden. Aber die muss eben durch eine Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Gruppen ergänzt werden. Denn die wirkliche Umsetzung der Digitalisierungsstrategien, die findet eben in der Regel in den Kommunen und vor Ort statt. Und die kann nur gelingen, wenn da dann die dort starken, aktiven zivilgesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden. Und wenn sie dann auch noch europäisch vernetzt arbeiten, dann sollte das eigentlich ein Erfolgsmodell sein. Aber das muss umgesetzt werden.
Da sind also von der Politik noch einige Hausaufgaben zu machen, die vor dem nächsten Digitalgipfel dann hoffentlich erledigt sein sollten. Vom aktuellen Digitalgipfel diese Woche in Nürnberg berichtete Peter Wächering. Herzlichen Dank.